RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Wir haben nicht mehr den männlichen, weißen Obdachlosen zwischen 35 und 55. Wir haben heute viel mehr Frauen, die obdachlos sind, die auf der Straße leben. Und wir haben vermutlich noch mehr Frauen, die wohnungslos sind und die in ganz prekären Lebenssituationen sind, weil sie denn auch oftmals bei irgendwelchen Männern einziehen. Und die Probleme werden denn nicht besser, sondern schlimmer, weil es ganz viel Gewalt und vor allem auch sexualisierte Gewalt gibt.
Elke Breitenbach hier auf RBB Kultur Anfang 2021. Elke Breitenbach war von 2016 bis 2021 Berlins Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Und sie hat hier im RBB den Masterplan vorgestellt, nach dem bis zum Jahr 2030 vorgesehen ist, dass kein Mensch mehr auf der Straße leben muss. So jedenfalls ist die Vorstellung. Sichtbar unter den Brücken, in Nischen, an U- und S-Bahnhöfen sind vor allem Männer. Doch die Anzahl der Frauen ohne Wohnung oder gar ohne Obdach steigt. Warum das so ist und wie das vielleicht zu ändern ist, darüber sprechen wir heute hier im RBB Kulturradio. Ich bin Michaela Gericke und heiße Sie und euch willkommen zu Couragiert unterwegs, der Sendung, in der wir Menschen zu Wort kommen lassen, die sich einsetzen für eine bessere, für eine gerechtere Welt. Meine Gäste sind heute Sandra Brunner, Vorsitzende des Ausschusses für Integration, Arbeit und Soziales und stellvertretende Landesvorsitzende der Linken Berlin.
Vielen Dank für die Einladung.
Anfang 2020 wurden in einer sogenannten Nacht der Solidarität 2000 Menschen gezählt, die auf der Straße leben, aber die Zahl wird in der Regel auf dreimal so viele geschätzt. Gibt es eigentlich ernstzunehmende Angaben, wie viele Frauen, wie viele Menschen in Berlin ohne Wohnung, ohne Obdach sind? Ich weiß, es gibt ungefähr 50.000, die ohne Wohnung sind, aber das heißt noch nicht, dass sie obdachlos sind.
Ernstzunehmende Angaben gibt es nur teilweise. In Berlin erheben wir regelmäßig die Anzahl derjenigen Personen, die in sogenannten ASOG-Unterkünften untergebracht sind. ASOG-Unterkünfte sind solche nach Ordnungsrecht.
Das heißt, das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, ne? ASOG.
Das ist so das Berliner Ordnungsrecht. Das sind ungefähr 37.000 Menschen, überwiegend Männer, weniger Frauen. Und dazu kommen vor allen Dingen noch viele wohnungslose Geflüchtete. Da haben wir in der Stadt auch über 20.000 Menschen untergebracht. Da wird auch regelmäßig die Anzahl, also des Personenstandes, sind es Familien, sind es Frauen oder Männer, und also gemacht. Aber in der Regel ist es so, dass es ganz, ganz überwiegend Männer sind.
Die Kapazität in den Notunterkünften für Frauen wurde erweitert.
Das ist in der Tat so. Wir haben uns ja in Berlin gemeinsam miteinander verabredet, die Anzahl der frauenspezifischen Angebote in der wohnungslosen Politik deutlich zu erhöhen. Es gab viele Jahre, wo das überhaupt gar keine Rolle spielte. Und viele Frauen gehen ja auch nicht in Notunterkünfte, die gemischgeschlechtig sind, weil sie dort extrem schlechte Erfahrungen gemacht haben und auch meistens ein Leben mitbringen, was schon gewaltgeprägt ist, auch mit viel zum Beispiel häuslicher Gewalt von Männern. Und insofern brauchen wir viel mehr Plätze, die tatsächlich nur auf Frauen ausgerichtet sind. Jetzt nach dem aktuellen Stand von Mitte September hatten wir ungefähr 5 Notunterkünfte für Frauen mit ca. 108 Plätzen. Und ich hoffe, dass wir da noch eine Schippe draufpacken können.
Im Grunde kennen wir die besondere Lage von Frauen ohne Wohnung seit sehr langer Zeit. Und die Gründe dafür sind gleich geblieben. Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, das sind nur zwei Aspekte. Im Studio begrüße ich Rike Lehmbach. Sie hat 2020 ihren Bachelor in sozialer Arbeit in Münster absolviert und anschließend in einer Notübernachtung für Frauen in Köln gearbeitet. Jetzt ist sie in Berlin. Sie hat festgestellt, dass es der erste Bereich der sozialen Arbeit ist, der sie aus einem feministischen und sozialarbeiterischen Blickwinkel erfüllt. Rike Lehmbach, was erkennen Sie aus Ihrem feministischen Blickwinkel?
Das, was gerade auch schon von Frau Brunner angesprochen wurde, eben diese strukturelle Diskriminierung von Frauen, die einfach in unserer heutigen Gesellschaft noch eine große Rolle spielt, die dann eben wohnungslose Frauen nochmal vermehrt betrifft aufgrund der Wohnungslosigkeit. Und wenn dann intersektionale Diskriminierung, sprich Mehrfachdiskriminierung aufgrund von Herkunft oder aufgrund von Queersein auch noch hinzukommen, dann erhöht das natürlich einfach die Notlage der Person.
Seit Anfang September ist Rike Lehmbach Mitarbeiterin bei Housing First für Frauen in Berlin, einem Projekt vom Sozialdienst katholischer Frauen. Wohnungslos ist nicht gleich obdachlos, das haben wir gerade gehört, und doch bedeutet beides eine Extrembelastung.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn Frauen wohnungslos werden, bleiben sie in der Regel unsichtbar. Was steckt dahinter?
Häufig ist es einfach auch verbunden mit Scham. Bei Frauen wird es einfach nochmal anders bewertet, wenn sie wohnungslos werden, habe ich den Eindruck aus meiner Arbeit, dass es häufig mit der Unterstellung eines persönlichen Versagens einhergeht, gerade wenn dann auch Mütter mit Kindern dann nochmal vermehrt, weil eben diese Verantwortung für die Kinder noch hinzukommt. Und es gibt andere Ansprüche an Frauen in unserer Gesellschaft als an Männer. Und das, was Frau Brunner eben dann auch schon angesprochen hat, kommt es dann eben zu dieser verdeckten Wohnungslosigkeit, also Unterkommen bei FreundInnen, PartnerInnen, dann wieder zurückkehren in Gewaltbeziehungen. Und dadurch entsteht halt so ein Teufelskreis, der schwer zu durchbrechen ist.
Kennen Sie solche Geschichten?
Auf jeden Fall. Also jetzt in der Notschlafstelle habe ich das viel erlebt, dass Frauen bei uns übernachtet haben aufgrund von Gewalt im sozialen Nahraum oder Partnerschaftsgewalt und dann aber eben doch zurückgekehrt sind.
Die Frauen, haben wir schon gesagt, machen sich relativ unsichtbar. Sie versuchen sich möglichst gut noch zu kleiden. Eine, die sich doch sichtbar gemacht hat, ist Janita Maria Juvonen. Uns ist sie zugeschaltet aus Stuttgart. Sie ist eine von den wenigen, die darüber sprechen kann, was Wohnungslosigkeit bedeutet. Denn sie hat 14 Jahre auf der Straße gelebt. Janita Maria Juvonen hat es aber geschafft, wieder aus dieser Situation herauszukommen. Ich freue mich sehr, Sie hier zu begrüßen. Frau Juvonen, was war ausschlaggebend, dass Sie aus der Unsichtbarkeit herausgefunden haben?
Ja, sagen wir so, ich bin eher gezwungen worden. Also die Unsichtbarkeit, die kann man ja nur einhalten, wenn man zum Beispiel, wie schon gesagt wurde, einige Angebote annimmt, um irgendwie Couchhopping zu machen und ja eben halt auch gute Kleidung trägt und irgendwie anders versorgt ist. Das ist aber böse bei mir in die Hose gegangen. Ich sage nur sexuelle Gewalt. Und dann habe ich irgendwann mal mit 19 beschlossen, dass ich das nicht mehr machen werde, dass ich mich dieser Gefahr nicht mehr aussetze. Und dann ist man schon gezwungenermaßen sichtbar, weil man sich dann Schlafplätze suchen muss, die eben halt irgendwie offen sind.
Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Wo haben Sie geschlafen?
Ich habe in Anführungsstrichen das Glück gehabt, dass ich 8 Jahre lang unter der gleichen Brücke leben konnte, bis sie dann vertrieben wurde. Und das ist schon eine Ausnahme gewesen. Da habe ich auch mit vielen Männern drunter gewohnt. Aber da habe ich nicht diese Gewalt erfahren, sondern im Gegenteil, da war ich geschützter, aber eben halt auch viel sichtbarer, was für mich persönlich dann schon schlimm war.
Aber hinterher haben Sie sich gedacht, ich gehe jetzt ganz bewusst nach außen und zeige mich mit meinen Erfahrungen, mit dem, was ich erlebt habe. Sie haben ja sogar einen Blog und ja, sprechen über Ihre Erfahrungen.
Ja, also ich mache heute Lesungen, Vorträge, schreibe, wie Sie sagen, einen Blog, mache Podiumsdiskussionen und versuche besonders Frauen und dem Thema Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit ein Gesicht zu geben. Und ich wurde auch vor 20 Jahren schon dazu mal befragt. Aber die wenigsten Frauen, sei es, dass sie noch in dieser Situation sind oder rausgefunden haben, möchten darüber sprechen, weil die Stigmatisierung bleibt einfach ein Leben lang. Also ich habe zum Beispiel immer gehört, ich muss doch einfach nur einen Mann finden und dann, ich habe als Frau keinen Grund, auf der Straße zu leben oder wohnungslos zu sein. Und da möchte ich der Bevölkerung einfach mehr Hintergrundwissen zeigen und möchte so heute Betroffenen helfen.
Janita Maria Juvonen steht in Verbindung mit unserem vierten Gast, das ist Deborah Ruppert. Deborah Ruppert ist freie Fotografin und beschäftigt sich in ihren Projekten mit Armut, Menschenhandel, Flucht und Zwangsprostitution und immer wieder mit Menschen ohne ein Zuhause. Eins dieser Projekte heißt Kein Raum. Das beschreibt und das zeigt genau diese Gesichter, die sonst kaum beachtet werden. Deborah Ruppert hat mit Menschen auf der Straße gesprochen, hat sie fotografiert, ist wieder zu ihnen gegangen, hat ihnen die Fotos gezeigt und gefragt, ob sie die veröffentlichen kann. Und in der Regel haben die Menschen gesagt, ja, sie dürfen veröffentlicht werden. Das Bemerkenswerte an diesen Aufnahmen finde ich, die Menschen schauen selbstbewusst in die Kamera und sie lächeln sogar. Deborah Ruppert.
Also ich mache das meistens so, dass ich erstmal, wenn ich sie kennenlerne, frage, ob ich mich zu ihnen setzen darf. Also wenn sie zum Beispiel vom Supermarkt oder an der U-Bahn-Station sitzen, und suche einfach so erstmal den Kontakt, also das Gespräch. Und erst wenn so etwas, eine Vertrauensbasis aufgebaut ist, dann erzähle ich ihnen von dem Fotoprojekt, und ich habe meistens so eine Kladde dabei, wo Fotos drin sind, und dann zeige ich ihnen die, also von anderen Menschen, die ich auf der Straße porträtiert habe, und meistens ist dann so, ah, das ist ja der Mike oder das ist ja die Maria, ah, die kenne ich, und dann ist so eine kurze Euphorie, so eine Freude, und dann frage ich, ob sie Interesse haben, ob sie Bock haben, da mitzumachen, um aktiv quasi auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen. Und da sagen dann einige ja.
Diese Serie ist eine Wanderausstellung, die ist an vielen Orten gezeigt worden. In einer Straße waren sie überlebensgroß zu sehen. Sie machen diese Menschen unübersehbar. Derzeit sind viele der Berliner Politiker und Politikerinnen mit ihnen konfrontiert, weil die Ausstellung gerade im Berliner Abgeordnetenhaus zu sehen ist. Mit dabei sind ja auch wenige Frauen. Wie haben Sie diese Frauen erlebt? Was haben Sie ihnen erzählt?
Also, ich fange mal von vorne an. Es war mir total wichtig, weil Sie gesagt haben, die Bilder waren so überlebensgroß sichtbar. Das war eine Outdoor-Ausstellung im Stadtraum in Kreuzberg, dort direkt beim Tresor und Kraftwerk auf der Köpenicker Straße. Also es ist nicht mehr live an der Straße zu sehen, aber mir war das total wichtig, dass die Bilder, die auf der Straße entstanden sind, auch wieder zurück, also in den Stadtraum, auf die Straße kommen, weil ich so dachte, da ist eigentlich die Geburtsstunde dieser Bilder. Und es sind etliche von den Porträtierten auch vorbeigekommen, und die waren halt stolz wie Bolle, dass sie dort an der Wand so groß sichtbar waren. Zurzeit, das ist richtig, ist die Ausstellung im Berliner Abgeordnetenhaus zu sehen. Und ich bin total dankbar, dass nach 4 Jahren es jetzt möglich war, die Ausstellung dort zu zeigen. Also es war ein langer Weg rein in dieses Haus. Und der Fokus dort ist ganz bewusst so gesetzt, dass es in einem politischen Kontext gezeigt wird, weil ich eben glaube, damit sich für Menschen auf der Straße was verändert, braucht es auch ja die Wirksamkeit, das Handeln der PolitikerInnen. So, ne? Also ganz entscheidend sind natürlich ganz konkret vor Ort die SozialarbeiterInnen, die mit den Menschen reden. Und dann, was die Betroffenen selber auch möchten. Aber damit halt auf der großen Ebene was passiert, braucht es eben ja die PolitikerInnen. Und da bin ich auch voll dankbar, dass Frau Brunner sich da einsetzt.
Ich kann ja mal kurz Frau Brunner fragen. Sandra Brunner, wie haben Sie auf diese Fotos reagiert?
Ich war total beeindruckt, weil diese Fotos erzeugen eine unglaubliche Nähe, in die Gesichter der wohnungslosen Menschen zu blicken, die voller Stolz, aber auch ja vielleicht mit ein bisschen Wehmut den Bereich zeigen, in dem sie leben. Und dass diese Ausstellung ins Abgeordnetenhaus geholt wurde, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Und merke auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Abgeordnetenhaus großes Interesse, große Aufgeschlossenheit. Und ich hoffe, dass wir genau an diesem Punkt, wie können wir Obdachlosigkeit, wie können wir Wohnungslosigkeit bis 2030 beseitigen, dass wir da alle gemeinsam an einem Strang ziehen.
Es ist immer viel schwieriger, Frauen zu porträtieren als Männer auf der Straße, weil, wie das vorhin auch gesagt wurde, eben diese verdeckte, versteckte Obdachlosigkeit oder auch Wohnungslosigkeit bei Frauen oft da ist, sodass man es auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und jetzt die Personen oder die Frauen, die im Abgeordnetenhaus zu sehen sind, das umfasst das ganze Spektrum, also von jungen Frauen bis zu Seniorinnen. Es ist auch zum Beispiel Romana mit dabei, die im Rollstuhl sitzt. Mhm. Also das heißt, hier gibt es auch eine Mehrfachdiskriminierung. Und ich fand es total mutig von den Frauen, dass sie sich haben porträtieren lassen. Und die Bilder sind immer in Kombination mit Zitaten, weil mir das halt so wichtig ist, dass man den O-Ton der Straße hört. Und da ist es so, dass eigentlich das Kernstück, worüber fast alle Frauen gesprochen haben, ist, dass sie eine Wohnung suchen, also dass sie einen Schutzraum suchen.
Wir haben das eben gehört, die Sichtbarkeit hat doch aber auch zugenommen. Es gibt mehr Frauen, die wohnungs- und obdachlos sind. Seit 1997 gibt es Evas Haltestelle. Das ist ein Verein, der mit der Caritas verbunden ist. Es ist eine Tageseinrichtung für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen. Hier finden sie einen Schutz- und Ruheraum. Sie können sich individuell beraten lassen, Kleidung, Essen und Trinken erhalten, Waschmaschine und Dusche nutzen. Später kam dann Evas Obdach dazu. In Berlin-Neukölln, glaube ich, ist das inzwischen. Eine ganzjährige Notübernachtung nur für Frauen. Im Dezember 2018 wurde das Angebot erweitert für 30 Frauen. Besucherinnen finden hier auch einen Platz zum Schlafen. Die Einrichtung öffnet jeden Abend um 19 Uhr. Die Besucherinnen können sich bis 9 Uhr dort aufhalten, so steht es auf der Website, und werden von Mitarbeiterinnen aus dem Nachtdienst begleitet. Das bedeutet aber ja auch zugleich, dass die Frauen tagsüber auf sich gestellt sind und in der Stadt schlimmstenfalls herumirren. Janita Maria Juvonen, wie haben Sie das erlebt, die Möglichkeit, nachts ein Dach über dem Kopf zu haben und tagsüber aber nicht? Sie haben ja schon gesagt, Sie sind ja dann, haben unter einer Brücke geschlafen, aber haben Sie diese Notübernachtungen in Anspruch genommen?
Also in 14 Jahren dreimal. Das hatte mehrere Gründe. Erstmal habe ich nach so langer Zeit wirklich Probleme mit geschlossenen Räumen gehabt. Hatte ich auch dann in meiner Wohnung wirklich noch lange Zeit mit zu kämpfen. Die andere Sache ist, dass ich einfach nicht mehr selbstbestimmt war, was mir wichtig war. Und was Sie schon angesprochen haben, dass ich morgens gehen musste. Und so bin ich lieber unter der Brücke geblieben und habe selbstständig entschieden, wann ich schlafe und wann ich wach werde. Weil an manchen Tagen oder in manchen Jahreszeiten ist es einfach richtig schlimm, morgens wieder auf die Straße zu müssen.
Was passiert da? Rike Lehmbach, Sie arbeiten als Sozialarbeiterin. Sie haben ja mit diesen Frauen auch Kontakt. Was hören Sie?
Ich höre ähnliche Erfahrungen auf jeden Fall, wenn ich jetzt von der Notschlafstelle berichte. Was da halt auch häufig eine Problematik ist, ist, dass der Konsum von Drogen oder auch Alkohol nicht gestattet ist. Und das macht es natürlich auch schwieriger für suchtmittelabhängige Personen, die Notschlafstellen aufzusuchen. Und dieses jetzt gerade, wenn es kälter wird, draußen aus den Unterstellen morgens raus. Klar, es gibt Evas Haltestelle, was ein ganz, ganz tolles Angebot vom SKF ist und auch im Winter eine Notübernachtung tatsächlich. Aber es gibt einfach noch nicht ausreichend Tagesaufenthalte für wohnungslose Frauen. Und nur ein Schlafplatz reicht halt häufig einfach nicht. Ja.
Sie arbeiten ja bei Housing First für Frauen. Housing First allgemein gibt es schon länger in Berlin, wenn ich das richtig sehe, seit 2018. Das Projekt hat Sie in hohem Maße überzeugt.
Richtig. Gerade der frauenspezifische Ansatz überzeugt mich im hohen Maße. Wir sind ja das erste frauenspezifische Housing First in Deutschland. Und das ist eben genau das, was jetzt ja gerade schon kritisiert wurde. Es ist halt eben erst diesen Safer Space, diesen Schutzraum schaffen durch eine Wohnung und dann setzen wir an als SozialarbeiterInnen durch Beratung, durch Unterstützung bei bürokratischen Angelegenheiten, gesundheitliche Stabilisierung. Und das ist halt eben so wichtig, dass erst die Wohnung gegeben wird, dass eben so Gewaltbeziehungen, sexualisierte Gewalt auf der Straße, Unterkommen in Notübernachtung, dass das beendet wird und dann die Frau sich ein Zuhause einrichten kann, einen Schutzraum und dann eben mit der Frau auf Freiwilligkeit, also es ist uns ganz, ganz wichtig, das Prinzip der Freiwilligkeit. Also wir entscheiden überhaupt gar nichts für unsere Klientin, die sagen, was sie von uns möchten. Also wir benutzen da gerne das Bild der Wegbegleiterin, also die geben den Weg quasi vor. Wir begleiten sie, laufen neben ihnen. Und sie sagen halt, in welche Richtung. Klar, wir machen mal Perspektiven auf und sagen, hast du vielleicht schon mal in die Richtung geschaut? Aber die Frau entscheidet ganz alleine für sich, welche Hilfestellung wir geben. Und eben Empowerment, also das ist so das Wort bei uns, Selbstermächtigung, Selbstbefähigung. Und die Autonomie unserer Klientin steht an oberster Stelle einfach.
Früher war das so, die Menschen mussten erst, wie es immer hieß, wohnfähig sein. Rike Lehmbach, was heißt das dann eigentlich, wohnfähig sein?
Das ist bei uns tatsächlich zum Beispiel anders. Also sie müssen bei uns schon in der Lage sein, eben das Erstgespräch wahrzunehmen und eben auch nachkehrende Termine und Unterlagen zusammensuchen. Aber wir haben keinerlei Auflagen, sprich nicht Drogen gebrauchen oder so. Solche Auflagen haben wir gar nicht. Aufenthaltsstatus muss auch nicht geklärt sein. Also wir können gegebenenfalls dann eben dabei unterstützen, den zu klären. Und das finde ich halt auch so wichtig, einfach wohnungslose Personen. Die Zielgruppe ist einfach so individuell und jede wohnungslose Person ist anders. Jede wohnungslose Person bringt andere Problemlagen mit sich und dass dann eben nicht irgendwie bewertet wird, ob die Person wohnfähig ist, sondern ja jeder Person eben dieses Wohnen als Grundbedürfnis auch eingestanden wird.
Wir machen eine kurze musikalische Pause mit Le Brunet und dem Titel Home. Couragiert unterwegs, mehr als ein Dach überm Kopf. Unter diesem Titel steht unsere Sendung heute. Wir sprechen darüber, wie Frauen ohne ein Zuhause wieder eines bekommen könnten. Unsere Gäste sind Sandra Brunner, Vorsitzende des Ausschusses Integration, Arbeit und Soziales im Berliner Abgeordnetenhaus und stellvertretende Landesvorsitzende der Linken. Janita Maja Juwonen, die nach 14 Jahren Leben auf der Straße einen Weg gefunden hat, anders zu leben. Wir sprechen auch mit der Sozialarbeiterin Rike Lehmbach, die seit kurzem im Projekt Housing First für Frauen arbeitet, und mit Deborah Ruppert, die es mit ihren Fotografien schafft, den Menschen eine Bühne zu geben, die von anderen sonst gern übersehen werden, Menschen auf der Straße. Housing First ist ja ein Modell, was aus den USA kommt, seit 1999 erprobt. Und dann kam es nach Europa, nach Finnland, wenn ich das richtig weiß, zuerst. Aber auch andere Länder haben das schon gemacht. Nach ersten Studien verringerte sich die Zahl der Menschen, die auf der Straße leben, in Gebieten mit einem solchen Programm um 30%. In Finnland hat es schon auch Erfolge gezeigt. Sandra Brunner, wie ist das? Housing First, das ist, hat der Rike Lehmbach eben schon erzählt, anders als die Regelung bisher.
Die beiden Pilotprojekte, die an den Start gegangen sind, waren irre erfolgreich. Wir hatten im Februar 2022 im Abgeordnetenhaus, im Ausschuss für Integration, Arbeit und Soziales, die beiden Projekte, Housing First und Housing First für Frauen. Und die Wohnstabilität, die sich da gezeigt hat, die war enorm. Also 100% bei den Frauen und knapp über 97% bei den Männern. Und Housing First knüpft halt an dem Grundbedürfnis an. Zuerst eine Wohnung, danach alles andere. Und es knüpft tatsächlich an die Motivation und an den Wünschen der Betroffenen an. Und das hat, glaube ich, zu dieser wirklich guten Wohnstabilität geführt. Und es führt vor allen Dingen auch zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls bei den Betroffenen. Und da reden wir um nichts anderes und nichts weniger als um Würde. Mhm.
Ist Wohnen ein Menschenrecht, Sandra Brunner? Ich finde ja immer, ja.
Ja, selbstverständlich ist Wohnen ein Menschenrecht.
Aber dennoch ist es nicht eingelöst.
Das ist leider nicht eingelöst, das Menschenrecht auf Wohnen. Man kann sich ja als Juristin auch oder als Juristin und Juristen prima drüber streiten, ob das in der Verfassung steht oder nicht.
Aber Sie sind ja Juristin, nicht. Das haben wir noch nicht gesagt.
Ja, aber in der Verfassung von Berlin steht es drin, aber es ist tatsächlich so, dass es nicht eingelöst ist, umso mehr müssen wir uns da anstrengen, damit wir tatsächlich 2030 das Ziel erreichen können, Wohnungslosigkeit zu überwinden.
Sie haben ja schon gesagt, es ist eigentlich in der Verfassung festgeschrieben, das Land Berlin ist verpflichtet, Obdachlose, die Bedarf anmelden, unterzubringen. Aber das passiert meistens in Wohnheimen, die ziemlich schrecklich sind. Und viele Menschen, auch mit denen ich auf der Straße gesprochen habe, sagen, sie schlafen lieber auf der Straße als in einem dreckigen Wohnheim, wo es nach Urin riecht, wo Menschen trinken.
Ja, es gibt viele wohnungslose Personen, die nicht in Notunterkünfte gehen, weil sie von den Zuständen dort abgeschreckt sind, weil sie ihr Haustier beispielsweise nicht mitbringen dürfen. Der Punkt suchtmittelabhängige Wohnungslose ist gerade angesprochen worden. Viele Einrichtungen lassen tatsächlich Suchtmittelkonsum auch nicht zu. Menschen sind auch in wohnungslosen Einrichtungen beklaut worden. Das ist so. Also viele bringen auch schlechte Erfahrungen mit. Wenn man ohnehin aus gewaltgeprägten Verhältnissen kommt, schreckt einen das ab. Und umso wichtiger, und der Prozess ist jetzt aufgesetzt, dass wir also für Berlin, für die ganzen Einrichtungen, die wohnungslose Menschen unterbringen, sowas aufsetzen wie eine Qualitätssicherung, ne? Also dass der Wohnheimbetreiber eben halt nicht nur Reibach macht für ein paar Isomatten, sondern dass wir tatsächlich auch gucken, dass für die Menschen, die wohnungslos sind, wir auch wirklich würdige Übernachtungsplätze schaffen.
Wir können ja noch mal hören, was Elke Breitenbach Anfang 2021 gesagt hat. Nämlich was so eine Unterbringung kostet und demgegenüber eine Wohnung.
Eine Unterbringung jeglicher Art ist immer teurer als eine eigene Wohnung, weil sie ja auch noch Betreuung, Versorgung und Ähnliches mit drin haben. Wir geben über 3 Millionen aus für die ganz normale Kältehilfe. Also dafür, dass 1000 Menschen, weil wir haben etwa 1000 Plätze in den Hochzeiten, dass 1000 Menschen abends irgendwo hingehen, einen Schlafplatz und eine Mahlzeit erhalten, um nächsten Morgen um 8 wieder auf der Straße stehen. Wenn man sich anguckt, was Unterbringung kostet, dann wird man sehr schnell feststellen, dass es Sinn macht und dass es sehr gut investiertes Geld ist, Prävention auszubauen, also gucken, dass Menschen in ihren Wohnungen bleiben können und gleichzeitig Unterstützung und Hilfe auf allen Ebenen ausbauen, damit die Menschen auch wieder ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben leben können.
Das war nochmal Elke Breitenbach. Anfang 2021, Sandra Brunner, ist es denn vor allem eine finanzielle Frage oder wie sieht das für Sie aus, wenn Sie sich dafür einsetzen, dass zum Beispiel Housing First ein Weg aus der Obdachlosigkeit heraus ist?
Naja, Finanzen spielen natürlich immer eine Rolle. Also die 3 Millionen, die geben wir in Berlin nur für die Kältehilfe aus. Hinzu kommt ja die ordnungsrechtliche Unterbringung oder auch die Unterbringung für Geflüchtete. Und da sind wir bei weit über 200 Millionen Euro im Jahr, nur für das Land Berlin. Und da sage ich immer, also Wohnen ist nicht nur billiger, sondern vor allen Dingen auch besser für die Betroffenen. Housing First ist dabei ein Ansatz. Wichtig ist, dass die Menschen, wenn sie im Sozialleistungsbezug sind, dass die Jobcenter oder auch die Sozialämter die volle Miete übernehmen. Ein ganz wichtiges Instrument in diesem Zusammenhang ist die sogenannte AV Wohnen. Das ist eine Regelung in Berlin, die regelt, wie viel Miete und wie viel Heizkosten übernimmt das Sozialamt oder das Jobcenter. Da haben wir in den letzten Jahren richtig was draufgepackt, sodass viele tatsächlich dort auch die volle Miete erhalten. Und da werden wir jetzt, glaube ich, auch noch mehr tun müssen, denn gerade angesichts der gestiegenen Heizkosten müssen wir es ermöglichen, dass wohnungslose Menschen auch in Berlin weiterhin Wohnraum anmieten können und tatsächlich auch die gestiegenen Heizkosten übernommen werden.
Ich würde gerne von Janita Maria Juwonen hören. Wie sind Sie denn aus der Obdachlosigkeit herausgekommen? Wäre für Sie sowas wie Housing First gut gewesen? Sie haben ja schon gesagt, Sie sind sozusagen rausgezwungen worden, aber wie haben Sie das geschafft?
Also erstmal, ich finde Housing First super, weil ich habe damals noch das Stufenmodell erlebt und da muss man sich, wie gesagt, immer beweisen und noch eine Stufe und noch eine Stufe. Und am Ende dieses
Berges. Was mussten
Berges
Sie denn da beweisen? Was mussten Sie beweisen?
Meine Wohnfähigkeit, dass zum Beispiel Sozialarbeiter gesagt haben, du kommst dann hier hin, Und wir fahren zum Beispiel mit einem Auto, wo dann ganz groß Suchthilfe drauf stand, fahren wir zum Amt und klären irgendwas. Oder auch wenn man eine Wohnung gesucht hat, sind wir zu den Vermietern mit diesem Auto gefahren. Das war an sich schon sehr witzig. Das war klar, dass man die nicht kriegt. Aber man musste zum Beispiel auch am Anfang gucken, dass man Arbeit kriegt, bevor man die Wohnung überhaupt bekommt. Weil das erste Ziel war, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Danach war erst das Ziel, in Wohnung zu kommen. Und diese Ziele konnte ich damals gar nicht erreichen. Ich war schwer traumatisiert. Ich hatte zu kaum noch irgendwas Kraft und habe es dann auch wirklich aufgegeben, weil das Selbstwertgefühl natürlich auch immer weiter runtergeht, wenn man eben halt diese Sachen nicht schafft. Ich selber habe nur über Vitamin B eine Wohnung bekommen, über jemanden, den ich kannte. Meine erste Wohnung war eine absolute Katastrophe. Da kam die Deckenwand runter, es hat niemanden interessiert. Das passiert wohnungslosen Menschen öfters, dass sie in desolate Wohnungen reinkommen und froh sein sollen, dass sie überhaupt eine kriegen, also zum Beispiel Schimmelbefall und sowas. Aber es hat mir die Chance gegeben, die postalische Meldeadresse überhaupt mal aus meinem Ausweis zu bekommen, die nämlich sehr hinderlich ist. Und danach habe ich einen Verein gefunden in Essen, die genauso arbeiten wie Housing First für Frauen jetzt in Berlin. Sie kommen zu einem und fragen, was man braucht, wo man Hilfe braucht. Sie kommen nicht zu einem und sagen einem, was man tun soll. Und das hat mir geholfen, selber meine Ressourcen wiederzufinden, selber wieder die Kraft zu finden, auch zu entscheiden, was brauche ich denn jetzt überhaupt? Und diese Wohnung zuerst und dann kommt alles andere, lässt einen ja auch erstmal zur Ruhe kommen. Ich habe wirklich sehr lange, und ich spreche von mehreren Jahren, habe ich gebraucht, um wirklich wieder im Leben anzukommen.
Wer hat Ihnen dabei geholfen? Wer hat Sie unterstützt? Sie haben gerade eben schon von dem Verein gesprochen.
Ja, also ein ganz großes Lob an Belladonna in Essen. Das ist ein Frauenverein. Die haben mich sehr, sehr doll unterstützt. Ansonsten muss ich wirklich sagen, keiner, weil es war niemand da. Ich bin mit 14 auf die Straße gekommen, mit 37 runter. Ich hatte also absolut keine sozialen Kontakte. Und wenn man dann diese Vergangenheit hat, ist das auch sehr schwierig, überhaupt soziale Kontakte zu knüpfen. Und das hat lange Zeit geheißen, durchzuhalten, in der Wohnung zu sitzen. Plötzlich Ruhe, Stille, kein Menschen mehr drumherum und nur noch mit sich zu sein. Und da kommen viele Sachen hoch und da muss man wirklich stark sein, um dann auch zu sagen, ich gehe diesen Weg weiter und ich schaffe das.
Wie war das mit dem Geld? Also wer hat das bezahlt?
Das war das Jobcenter. Also ich war beim Jobcenter gemeldet und ich war aber die letzte Zeit, als ich auf der Straße war, nicht mehr beim Jobcenter gemeldet. Das hatte unter anderem den Grund, weil ich jede Woche zum Fallmanager musste, um in Arbeit zu kommen, als obdachlose Frau. Und das war so ein Druck, dass ich irgendwann mal nicht mehr hingegangen bin, weil bei diesen Terminen ist auch nichts rausgekommen. Es wurde gesagt, ich bin nicht vermittelbar. Ich musste aber jede Woche hin. Und irgendwann mal habe ich so Angst vor dem Amt gekriegt. Also ich habe wirklich Zitteranfälle, Schweißausbrüche gekriegt und habe mich nicht mehr zum Amt getraut. Und auch da hat mich eben halt Christine von Belladonna unterstützt, mir dieses Vertrauen überhaupt wieder zu geben. Heute sage ich ganz klar, was ich will und welche Rechte ich habe. Damals, wenn jemand ja eben halt mich abgelehnt hat oder ich gedacht habe, der lehnt mich ab, habe ich sofort das gemacht, was ich auf der Straße gelernt habe. Ich werde unsichtbar, ich werde still und ja, ich komme nicht mehr wieder.
Wie hat sich denn das Leben für Sie überhaupt auf der Straße gestaltet? Sie haben auch gesagt, Sie waren eigentlich dann auch suchtkrank. Ist das erst durch das Leben auf der Straße entstanden?
Ja, also ich war zuerst obdachlos. Die Sucht ist bei mir wirklich eine Bewältigungsstrategie der Situation gewesen. Man muss irgendeinen Weg finden, um möglichst gesund diese Sache zu überstehen. Ich erzähle immer von einem Kollegen, den ich hatte, der keine Drogen genommen hat, der hat irgendwann mal Wahnvorstellungen gekriegt. Also das für das Gehirn und auch für dich selber ist das eine unheimliche Anstrengung und eine sehr große Ausnahmesituation, ein Trauma, was du irgendwie bewältigen musst. Und da hat mir die Sucht erstmal geholfen, auch wenn es sich schlimm anhört.
Aber Sie haben dann auch diese Suchtkrankheit bewältigt, offenbar.
Genau. Ich bin im Dezember diesen Jahres 16 Jahre lang von Drogen weg und ja, finde es super.
Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich, ich finde das wirklich großartig. Deborah Ruppert, Sie nicken.
Ja, ich finde es total beeindruckend, also was für eine Kraft da Janita hat, so den Absprung von der Straße zu schaffen und auch clean zu werden. Etliche, sowohl Frauen wie auch Männer, die ich auf der Straße kenne, sind also drogen- oder alkoholabhängig. Und mir hilft es auch, was Janita sagt, ne, dass das auch einfach so eine Bewältigungsstrategie ist. Also um irgendwie die Kälte, den Schmerz, die Wut, die Verzweiflung, das auszuhalten.
Rike Lehmbach, wie ist das mit den Suchtkrankheiten? Sind die Ihnen auch begegnet bei den Frauen?
Ja, definitiv. Also in der Notschaftsstelle sehr, sehr, sehr viel. Und das Schwierige ist, glaube ich, einfach, wenn dann diese Wohnungslosigkeit besteht und eben die Strukturen auf der Straße, also da sind dann die sozialen Kontakte, dann ist es natürlich auch schwer, aus der Suchterkrankung herauszukommen. So. Und letztendlich sollte das eh jede Person für sich selbst entscheiden. Und was eben auch schon gesagt wurde, im Winter auf der Straße ist es kalt und wenn man dann eben wählt, sich anstatt einem Brötchen einen Wodka zu kaufen, ich glaube, das können wir uns schwer vorstellen, aber irgendwie ist es verständlich auf jeden Fall. Da denke ich dann eben auch, ist diese Wohnung als Schutzraum so wichtig, um gegebenenfalls, wenn die betroffene Person das möchte, den Weg aus der Sucht zu schaffen, dann kann das gelingen, weil ich habe die Erfahrung auch mit Frauen gemacht, die dann in der JVA waren, da werden die dann substituiert und ja, müssen dann ja clean sein für die Zeit in der JVA und dann kommen sie zurück, haben
also
keine
im Gefängnis,
Wohnung.
Ne?
Ja, genau, im Gefängnis.
Mhm. Wahrscheinlich wegen Schwarzfahren?
Weil das auch ist ja ganz unterschiedlich, ja, genau. Schwarzfahren, also fahren ohne Ticket oder Diebstahl oder ja, auch manchmal Körperverletzungsdelikt. Das ist natürlich auch ganz vielfältig einfach die Gründe, warum wohnungslose Personen zum Teil straffällig werden. Und ja, dann sind sie substituiert, also sprich eingestellt, wenn sie vorher konsumiert haben.
Also sie kriegen dann irgendwie Methadon oder irgendwas?
Genau, ja, richtig. Ja, nach dem Gefängnisaufenthalt werden dann halt keine Weitervermittlungsangebote aus der JVA heraus gemacht oder da gibt es einfach noch viel zu wenig, dass dann geschaut wird, wo kommt die Frau danach hin und dann kommt sie wieder in die Strukturen zurück auf die Straße und dann geht es natürlich wieder von vorne los, ja. Und da ist dann eben Housing First so wichtig, also das machen wir dann auch eben JVA-Inhaftierte in unser Projekt aufzunehmen und dann halt zu schauen, dass ein Übergang in eine Wohnung passiert.
Sandra Brunner, schon vor ein paar Jahren bei der Entwicklung eines Masterplans ist ja festgestellt worden, dass es so viele unterschiedliche Bedürfnisse gibt und dass diese Bedürfnisse eigentlich erstmal erfüllt werden müssen. Also zum Beispiel auch mehr Einrichtungen für Suchtkranke und dass diese spezifischen Bedürfnisse erstmal herausgefunden werden müssen, für Frauen auch. Es gibt ja auch immer mehr Familien beispielsweise, die auch auf der Straße landen. Wie weit ist man da jetzt in Berlin vorangekommen? Ich meine, 2030 ist nicht mehr so lange hin.
Also wir sind in Berlin seit der letzten Legislatur ein ganzes Stück vorangekommen. Das ist, dass es den Masterplan 2030 gibt, ist nicht zuletzt auch dem hartnäckigen Engagement der ehemaligen Sozialsenatorin Elke Breitenbach und der Zivilgesellschaft zu verdanken, weil die Sichtbarkeit herzustellen war enorm wichtig. Dazu gab es eine Menge Konferenzen zum Thema Wohnungslosigkeit unter Beteiligung ganz vielen. Und da sind die spezifischen Bedarfe herausgearbeitet worden. Also, dass wir viel mehr frauenspezifische Angebote, Unterbringungsmöglichkeiten benötigen, dass wir dort Unterkünfte für Familien benötigen. Der Punkt suchtkranke Frauen ist gerade angesprochen worden. Auch da wird jetzt in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Gesundheit ein Projekt angeschoben für suchtmittelabhängige Frauen, also gerade was die Gesundheitsberatung angeht.
Aber wie ist es jetzt gerade ganz konkret im Moment? Wir sehen eine Inflation von 10%, wir sehen steigende Energiekosten, die Mieten können auch nicht weiter gedeckelt werden, weil dieses auch gekippt worden ist, das Gesetz. Wie geht's weiter?
Also in Berlin haben wir jetzt ja gerade ein Entlastungspaket aufgelegt. Gerade angestiegene Heiz- und Energiekosten ist das ja enorm wichtig. Also zum einen erstmal Prävention zu betreiben. Prävention meint nichts anderes, dass die Menschen ihre Wohnung behalten können und entlastet werden bei den gestiegenen Heizkosten. Das ist das eine. Zum anderen, was wir schon im Zuge der Pandemie aufgelegt haben, sind sogenannte 24-7-Einrichtungen. Es ist ja vorhin schon.
Das heißt, die sind 24 Stunden und 7 Tage in der Woche offen.
Genau, das wollte ich gerade sagen, weil das Problem besteht ja wirklich darin, bei den Notunterkünften, man kann abends rein, muss früh wieder raus und dann sitzt man tagsüber in der Kälte oder jeweils in der Hitze. Und diese 24-7-Einrichtungen führen dazu, dass Menschen zur Ruhe kommen, dass sie sich dann auch öffnen gegenüber Beratungsangeboten und die sind ein echter Erfolg.
Deborah Ruppert, Sie haben mitgeschrieben.
Ja, ich habe jetzt gedacht, weil das fällt mir wirklich immer wieder auf, wenn ich in andere Städte oder Bundesländer reise, dass Berlin wirklich extrem viel für Menschen macht, die auf der Straße leben oder auch die von Wohnungslosigkeit betroffen sind.
Aber Berlin gilt auch eigentlich als Hauptstadt der Wohnungslosen, ne?
Ja, ja, und ich möchte, aber also was ich also sagen möchte ist, insgesamt im Abgeordnetenhaus sind im Moment 7 Porträts von Frauen zu sehen und davon haben 3 inzwischen eine Unterkunft gefunden. Also eine Frau, Monika, die lebt jetzt in einem Wohnheim, Romana, die im Rollstuhl sitzt, ist zurzeit in einem Pflegeheim und Ellie ist in einem betreuten Wohnen. Das heißt, in den 1,5 Jahren, wo ich diese 3 Frauen kennengelernt habe, hat sich da was Positives verändert in ihrem Leben. Und wir haben heute, finde ich, viel auch so über das Schwere oder den Schmerz oder wie dramatisch auch die Situation ist, was ja total realistisch ist, gesprochen. Aber ich möchte so sagen, es gibt auch wirklich Geschichten der Hoffnung und es passiert auch was. Also Dinge verändern sich auch. Das nimmt nicht was von der Dramatik oder der, ja, wie krass das Ganze ist, weg. Aber um sozusagen, es gibt auch immer wieder so Geschichten der Hoffnung.
Janita Maja Juwonen, wo können Sie anderen Frauen Hoffnung geben? Oder wo sehen Sie Hoffnungszeichen? Sie sind ja auch unterwegs und machen doch auch Lesungen, ne? Haben Sie ja gesagt.
Ich mache Lesungen. Ich bin jetzt in Stuttgart, weil ich hier einen Workshop habe. Da geht es um Wohnungslosigkeit und Frauen. Aber ich mache zum Beispiel auch in Essen Stadtführung. Und da merke ich, und das gibt mir Hoffnung, dass ich Menschen erreiche. Oder sagen wir so, ich dachte früher immer als betroffene Frau, dass Menschen viel über Wohnungslosigkeit wissen und Obdachlosigkeit. Dass die Menschen das aber nicht interessiert. Seitdem ich diese Stadtführung mache, habe ich festgestellt, die Menschen haben keine Ahnung.
Vielleicht können Sie kurz was sagen zu diesen Stadtführungen? Das ist wahrscheinlich nicht, dass Sie die zu den touristischen Highlights führen, oder?
Definitiv nicht. Es gibt keinerlei Kontakt zu den Menschen auf der Straße. Ich bin ja nicht im Zoo. Ich kenne das selber, wenn man einfach ungefragt fotografiert wird und begafft wird. Sondern es sind Plätze, die heute nicht mehr genutzt werden, an deren ich aber Sachen, also Probleme aufzeige. Also zum Beispiel defensive und menschenfeindliche Architektur, dann eben halt Brunnen wegen der Wasserlage im Sommer. Und der letzte Punkt auf meiner Reise ist dann, also es heißt die Reise in meine andere Welt. Der letzte Punkt ist dann die Brücke, wo ich gelebt habe. Dort lebt niemand mehr, weil eben halt vertrieben wurde. Und es richtet an sich an jeden. Und es kommt auch jeder. Also ich habe ganz, ganz unterschiedliche Menschen da. Ich habe auch Schulklassen da, Studierendengruppen da gehabt. Und da kann man mir alle Fragen stellen. Ich versuche aber auch Themen dort zu bringen, die die Bevölkerung, die wohnende Bevölkerung nicht auf den Schirm hat. Also wo man dann eher nicht dran denkt.
Zum Beispiel?
Dass man im Sommer, selbst wenn man Wasser hätte, eher weniger trinkt bis gar nichts, weil man dann auf Toilette muss. Toiletten sind ja auch entweder mit Geld, besonders für Frauen, mit Geld verbunden und in Essen jetzt zum Beispiel speziell kaum zu finden. Und ja, eben halt dann andere Themen wie zum Beispiel, was macht man auf der Straße, wenn man krank wird? Also ich merke immer den Unterschied. Also erwachsene Menschen fragen mich als ziemlich allererstes, wo war ich jeden Tag duschen? Ich verdrehe immer die Augen innerlich, weil ich mir denke, das ist so ein Luxusproblem. Also ich habe ganz andere Probleme gehabt, als jeden Tag eine Dusche zu kriegen, zumal ich gar nicht kraftmäßig in der Lage gewesen wäre. Wenn Kinder mit mir unterwegs sind, ist so die erste, zweite Frage, hast du geweint und hattest du Freunde auf der Straße? Also Kinder haben da einen wahnsinnig tollen Blick noch drauf und das fasziniert mich immer wieder. Und da lerne ich auch unheimlich viel, dass ich das eben halt nachher dann wirklich auch mitnehme. Ich habe jetzt auch kommt ein neuer Blog raus über Freundschaften auf Straße. Ja, wo ich eben halt den Leuten einfach Themen aufzeige, die sie nicht so auf dem Schirm haben.
Es ist ja jetzt bereits ein sehr kalter Herbst und seit dem 1. Oktober sind Menschen der Berliner Kältehilfe wieder verstärkt aktiv. Sie bieten zusätzliche Notübernachtungsplätze, Versorgungsangebote und sitzen am Kältehilfe-Telefon. Die Kältehilfe hat eine übersichtliche Karte auf ihrer Website. Da sind in ganz Berlin mit lila Spots 9 Notübernachtungen verzeichnet. Ich hoffe, das ist richtig mit dieser Zahl. 18 Angebote und Essensausgabestellen, darunter natürlich die Stadtmission in der Charlottenburger Joachim-Friedrich-Straße, die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo und am Ostbahnhof, das AWO Kiez-Café in der Petersburger Straße in Berlin-Friedrichshain, die Suppenküche der Franziskaner in Pankow und die Tagesstätte für Frauen, Evas Haltestelle in Berlin-Wedding. 3 Beratungsstellen, 4 medizinische Versorgungsplätze. Wir haben ja eben auch schon gehört, dass es gerade mit der medizinischen Versorgung auch eine Schwierigkeit gibt. Ist dieses Angebot eigentlich genug, Rieke Lehmbach?
Ich würde sagen, definitiv nicht. Also ausbaufähig ist es immer. Wir sind auch immer dabei, irgendwie neue Ideen zu konzipieren. Unser Projekt erweitert sich ja jetzt auch. Wir kriegen einen neuen Standort in Kreuzberg vom Housing First. Was Sie jetzt noch nicht genannt hatten, ist das Duschmobil, was auch ein sehr, sehr wichtiges Angebot ist. Also es ist ein umgebauter Van, wo eben Frauen auch ein Beratungsangebot zur Verfügung steht und eben die Möglichkeit zu duschen. Genau, und das IWOF, das ist auch in den Räumlichkeiten von Evas Haltestelle.
Was ist das?
Das ist eine Intensivberatungsstelle für wohnungslose Frauen auch. Aber wie gesagt, ausbaufähig ist es immer.
Wir haben ja auch schon gehört, dass die Notübernachtungen teilweise ja auch nur über den Winter geöffnet sind und im Sommer nicht. Muss da nicht auch was dran geändert werden, Sandra Brunner?
Ja, in der Vergangenheit war es in der Tat so, dass die Kältehilfe wirklich nur von Oktober, November bis März, April lief. Das ist in den letzten Jahren zum Glück geändert worden. Also auch über den Sommer gibt es Einrichtungen für Notübernachtungen. Zum Glück muss man sagen, aber es reicht natürlich nach wie vor nicht aus.
Ab 1. November sind auch wieder die Kälte- und Wärmebusse unterwegs. Ist das nicht auch ein bisschen zu spät? Also ich finde, es ist ja jetzt schon so kalt. Ich habe letztens jemanden gesehen, der auf der Straße lag und wollte eigentlich den Kältebus anrufen. Aber es gibt den ja noch gar nicht.
Der Kältebus geht tatsächlich erst ein bisschen später an den Start. Aber was man selbstverständlich immer tun kann, ist auf die Menschen zugehen, zu fragen, wo brauchen sie Hilfe? Und dann tatsächlich auch bei der Hilfe-Hotline anzurufen. Also das Kältehilfetelefon ist jedenfalls abends ab 19 Uhr geschaltet. Insofern kann ich immer nur jedem anraten, wenn man jemand sieht, wo man den Eindruck hat, der braucht Hilfe, höflich ansprechen und fragen, soll man die Kältebus holen oder braucht man irgendwie andere Unterstützung.
Gab es dich auch mal im Gespräch die Frage nach der Quote bei den Wohnungsgesellschaften? Also eine Quote für Obdachlose?
Also in Berlin haben wir ja ein Bündnis auch mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, wo es gemeinsam mit den Wohnungsbaugesellschaften, mit den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften vereinbart wurde, wie viel Wohnraum müssen die zur Verfügung stellen für Menschen mit kleinem, geringeren Einkommen und vor allen Dingen auch in prekären Lebenssituationen. Da gehören Studierende, Geflüchtete genauso dazu wie wohnungslose Menschen. Da gibt es Verabredungen, wie viel Prozent des wiedervermietbaren Wohnraums zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Quote ist jetzt auch noch mal erhöht worden.
Trotzdem gibt es viel zu wenig Wohnraum im sozialen Bereich. Das hören wir ja immer wieder, dass längst nicht so viel gebaut wird, wie eigentlich gebraucht wird.
Ja, also tatsächlich mit der Bautätigkeit hinkt Berlin hinterher. Aber was wir tatsächlich in Berlin brauchen, ist ja nicht irgendwelcher Wohnraum. Was wir benötigen, ist bezahlbarer Wohnraum. Und da reden wir dann im Schnitt zwischen 6,50 bis 7,50 Euro netto kalt pro Quadratmeter. Und dafür müssen sich viele Menschen schon ganz schön lang machen. Aber auch in dem Zusammenhang haben wir da mit den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften auch immer einen Prozentsatz vereinbart, dass genau solche Wohnungen genau zu diesem Preis vermietet werden.
Deborah Ruppert, was denken Sie, ist wichtig für Berlin und auch über Berlin hinaus? Sie haben ja gesagt, Sie haben auch andere Städte gesehen, für Menschen, die kein eigenes Zuhause haben.
Also ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man diese Frage beantworten kann. Also ich glaube, es gibt einmal diese Ebene, ne, was kann ich, was kann du, was kann jeder tun? Und da glaube ich, ist wirklich dieses so mit Respekt mit Menschen umzugehen. Und ich verstehe, ne, jetzt auch, wenn HörerInnen sagen, oh Mann, der eigene Alltag ist selber so stressig, wie soll man jetzt irgendwie noch respektvoll mit den Leuten umgehen, die einen in der U-Bahn oder so ansprechen? Und ich finde, dass oft ein guter Weg ist zu sagen, hey, man sucht vielleicht eine oder zwei Personen, an denen man regelmäßig vorbeigeht, weil die eben im eigenen Kiez irgendwie vor dem Supermarkt sitzen, ne? Oder immer in der U8 oder welche Strecke man halt fährt, unterwegs sind, und denen gibt man regelmäßig was. Da sagt man Hallo oder so, um so eine Beziehung irgendwie aufzubauen, weil ich finde, wenn, oder ich habe es immer so erlebt, die Menschen, die quasi einen Absprung von der Straße geschafft haben oder einen langsamen Weg daraus, die hatten immer in irgendeiner Form wieder soziale Kontakte. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Und ich glaube, sowas wie einmal die Woche oder alle zwei Wochen schafft man das, Hallo zu sagen oder mal einen Euro zu geben. Oder auch wenn Leute zum Beispiel Hausverboten in Supermärkten haben, zu sagen, hey, kann ich dir was mitbringen? Manche brauchen Hundefutter oder so, also für ihre Hunde. Und dann natürlich gibt es die politische Ebene. Und da, glaube ich, ist es total wichtig, dass parteiübergreifend Menschen sich einsetzen, diesem krassen Ziel, was wie so ein Traum, wie eine Vision, wie eine Utopie erstmal klingt, bis 2030 Obdachlosigkeit zu überwinden, da wirklich die Kräfte zu bündeln und zu sagen, wir setzen uns dafür ein. Und auch wenn man es nicht hundertprozentig erreicht, jeden, der quasi auf dem Weg geholfen wird, das ist schon ein riesiger Gewinn.
Janita Maja Juvonen, wie ist das für Sie? Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie auch nicht wie im Zoo angeguckt werden wollten. Was haben Sie sich gewünscht von Menschen, die Ihnen begegnet sind, die an Ihnen vorbeigegangen sind?
Ja, erstmal habe ich mir eine andere Sichtbarkeit gewünscht. Also wenn man sichtbar wurde und man lernt es auf der Straße sehr gut, unsichtbar zu sein, dann war es meistens negativ behaftet. Also dass man von der Bevölkerung, also von der größeren Bevölkerung, eine negative Reaktion bekommen hat. Sei es, dass man beschimpft wurde oder dass man getreten wurde oder dass man auch einfach ignoriert wurde. Also wie die Deborah schon gesagt hat, also ein Gespräch mit jemandem führen, dass man einfach das Gefühl hat, dass man überhaupt noch gehört wird, dass man überhaupt noch eine Stimme hat, dass sich irgendjemand überhaupt noch dafür interessiert, was man zu sagen hat. Weil untereinander hat man eben halt auch nur noch diese prekäre Lebenssituation. Und es hat mir so gut getan, wenn wir mit Menschen ganz normal mit mir geredet haben. Der größere Teil des Lebens ist natürlich das Leben in der Obdachlosigkeit oder in der Wohnungslosigkeit. Aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen manchmal nur noch darüber definiert werden und überhaupt nicht mehr anders gesehen werden, dass sie noch andere Eigenschaften haben, dass sie einfach genauso wie wohnende Menschen viel mehr Facetten haben. Und ja, dass man offener auf einen zugeht, das hätte ich mir gewünscht. Und dass man nicht sagt, die Obdachlosigkeit ist da und deswegen ist hier die Hemmschwelle und ja, ich reagiere auf dich entweder nur, indem ich dich als Bedürftigen wahrnehme oder eben halt, ich reagiere gar nicht oder negativ.
Rike Lehmbach, wie ist das aus Ihrer Sicht, gerade wenn wir nochmal speziell auf die Situation von Frauen kommen?
Ich kann mich meiner Vorrednerin da wirklich nur anschließen. Das finde ich auch in unserer Arbeit dann wichtig, dass eben neben dieser Unterstützung bei bürokratischen Angelegenheiten auch im Fokus steht, wieder der Frau auch so ein Gefühl für sich selbst und für den eigenen Körper zu geben, was einfach zum Teil in der Wohnungslosigkeit auf der Strecke bleibt, weil einfach andere, also multiple Problemlagen vorliegen, und dann ist es natürlich schwierig. Und dann, genau, das mache ich dann auch mit Klientin, dass wir bei Evas Haltestelle zum Beispiel in die Kleiderkammer gehen und schauen, was der Frau irgendwie gefällt. Und das finde ich halt auch so wichtig, so dieses Gefühl von, ich sehe dich, was gefällt dir und was brauchst du und wow, sieht das schön aus. Und einfach wieder so ein Gefühl für die eigene Schönheit auch, was ja dein Fotoprojekt dann auch irgendwie so in Szene setzt, wie schön diese Menschen auch einfach sind, jede Person für sich. Und das, ja, finde ich auch in meiner täglichen Arbeit super wichtig.
Ich danke Ihnen am Radio fürs Zuhören und ich danke meinen Gästen Sandra Brunner, Vorsitzende des Ausschusses für Integration, Arbeit, Soziales im Berliner Abgeordnetenhaus, Janita Maria Juwonen, die es aus der Obdachlosigkeit herausgeschafft hat. Und ich kann noch mal sagen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir haben hier in Berlin versucht, eine Frau zu finden. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, die Scham ist wirklich sehr groß, über die eigene Geschichte zu sprechen. Da sind nicht viele bereit dazu oder können es auch schlicht und ergreifend nicht. Dank auch an Rike Lehmbach von Housing First für Frauen und Deborah Ruppert, Fotografin und engagierte Bürgerin. Ihre Ausstellung ist noch bis Ende Oktober im Berliner Abgeordnetenhaus zu sehen. Ich bin Michaela Gericke und danke auch den Kolleginnen Angelika Schäfer und Sabine Dressler für den guten Ton. Alle Informationen sind online auf der Seite RBB Kultur zu finden und die Sendung ist wie alle anderen nachzuhören. Das war's. Couragiert unterwegs am Sonntagnachmittag geht damit zu Ende. War's das, wird an dieser Stelle in naher Zukunft Maren Kreumann fragen. Die bekannte Schauspielerin spricht dann in ihrem Podcast mit Frauen über 50.